Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
auf Radio Orange 94,0.
Ja, hallo und willkommen zum Tierrechtsradio. Ja, vor 2 Tagen, glaube ich, oder sind es 3, hat Prozesstag im SLAP-Prozess von Spar gegen den Verein gegen Tierfabriken stattgefunden. SLAP ist die Abkürzung für Strategic Lawsuits Against Public Participation. Und was da so ein bisschen kompliziert Englisch klingt, heißt einfach, dass meistens große Firmen, aber unter Umständen auch politische Parteien, ihre Kritiker und Kritikerinnen klagen, typischerweise auf Unterlassung und Widerruf, um sie zu hindern, Kritik auszusprechen. Das ist insbesondere fragwürdig, wenn es sich um sowas wie große Lebensmittelhändler und multinationale Milliarden Euro schwere Konzerne handelt wie Spar, der kleine Tierschutzorganisationen klagt, selbst natürlich überhaupt kein finanzielles Problem dabei hat, aber Klagskosten produziert, die unter Umständen 100.000 Euro und mehr ausmachen, was natürlich für Tierschutzorganisationen oder auch für Privatmenschen eine Riesenstange Geld ist. Man muss ja sich das anschauen, wenn man Spar kritisiert von außen, und das sieht ja jetzt jeder Mensch, der vielleicht kritisch durch die Welt geht und diesen Prozess von dem mitbekommt oder medial die Berichterstattung sich anhört oder durchliest, bekommt er jedenfalls mit, dass wenn man Spar kritisiert, kann es sein, dass man vor Gericht sitzt und 100.000 Euro haben muss, um sicherzugehen, dass man nicht bankrott geht und einen Privatkonkurs anmelden muss. Und natürlich hat Spar sehr teure Anwälte und Anwältinnen, die sich da hineinsteigern und die das ganze Verfahren auch irrsinnig aufblähen können und ganz spitzfindige winkeladvokatorische Tricks ausüben können, um das Verfahren zu verlängern und damit teurer zu machen, oder auch um den Gegner oder die Gegnerin, also diejenigen, die Kritik an Spar üben, wegzuschicken sozusagen und ewig lang nachzurecherchieren und viel Zeit und viel Stress auch mitzumachen, um dieses Verfahren überhaupt zu überleben. Die Folge ist natürlich, dass man vorsichtig wird, wenn man Spar kritisiert, dass man vielleicht sich denkt, lieber nicht Spar erwähnen, sondern allgemein den Lebensmitteleinzelhandel kritisieren, oder dass man eben überhaupt schweigt, beziehungsweise wenn man kritisiert, dann auf komplett harmloser Ebene, damit man ja nicht geklagt wird. Das ist also der Hintergrund derartiger SLAP-Klagen. Und wenn man sich diese Klage von Spar anschaut, und sie ist nicht die einzige SLAP-Klage, die es gibt, es laufen momentan allein gegen den Verein gegen Tierfabriken eine Reihe solcher Klagen, dann ist man schon beeindruckt, wenn man diese Klagsforderungen sieht. Also ich zitiere da jetzt nur so mal eins: Man dürfe, fordert Spar oder VGD, soll nicht mehr Missstände in der Schweinehaltung und das damit verbundene Tierleid mit Spar in Verbindung bringen. Das ist natürlich insofern seltsam, als Spar ja die brutalste, also Schweinefleisch aus der brutalsten Tierhaltung verkauft. Die haben ja keine Auflagen, dass da nur tierwohl oder tierfreundlich gehaltene Schweine da verkauft werden, sondern das Schweinefleisch aus der Mindesthaltung, aus dem Mindeststandard. Und der Mindeststandard ist eine Katastrophe in Österreich. Und das tatsächlich wollte diese Klage verbieten, dass man grundsätzlich Spar nicht mit Tierleid in Verbindung bringen darf und mit Schweineleid, obwohl sie ja Vollspaltenboden Schweinefleisch verkaufen und der Vollspaltenboden als Tierquälerei bezeichnet werden muss. Und Spar geht so weit, und das war in diesem Prozesstag vor ein paar Tagen das zentrale Thema: Sie wollen beweisen, dass der Vollspaltenboden gar keine Tierquälerei ist und dass man ihnen daher gar nicht vorwerfen können soll, dass sie Tierqualprodukte verkaufen. Ja, und so haben sie Anfang Juli 2022, und das ist jetzt immerhin schon fast 3 Jahre her, so lang zieht sich dieser Prozess, haben sie diese Klage eingebracht. Und sie haben eine sozusagen doppelt eingebracht. Das eine war eine Klage auf Widerruf und Unterlassung, unter anderem übrigens auch wegen unlauterem Wettbewerb, weil sie meinen, durch die Kritik an Spar würde man die wirtschaftlichen Konkurrenten und Konkurrentinnen, also die anderen Supermärkte, fördern. Das sei unlauterer Wettbewerb. Und sie haben auch geklagt, weil eine Persiflage des Spar-Logos auf einem Flugblatt verwendet wurde. Da wurde so ein Flugblatt, das Spar selbst verwendet für Aktionsfleisch, minus 25% kaufen sie und so weiter. Das wurde persifliert, Spar, der Weihnachtsbaum oder was das ist, dieser Tannenbaum wurde durch ein T ersetzt, spart euch das, ist dort gestanden, statt Spar mit diesem Baum. Und dann ist eben sowas gestanden wie Spar verkauft, Vollspaltenboden, Tierquälerei. Und das Spar-Logo, das eben diesen roten Hintergrund hat, hat so einen Bluttropfen runterfallen lassen. Und dagegen haben sie auch geklagt und gesagt, das ist ein Missbrauch ihres Rechts auf ihr Logo. Obwohl es eigentlich Standard ist, muss man sagen, in Österreich oder eigentlich auch international, dass man Logos persiflieren kann. Es geht ja darum, dass dieses Logo nicht missbraucht wird, dass man so tut, als wäre man Spar, sondern es wird, um auf Spar eben hinzuweisen, in einer persiflierenden Weise verwendet, so, also kritisch verwendet. Dagegen hat Spar jedenfalls auch geklagt. Und jetzt kommt's, sie wollten nicht nur den Widerruf und diese Unterlassung, und zwar zu einem Streitwert, glaube ich, von 65.000 Euro, was dann in der Praxis viel mehr Geld ist, weil es eben so viele Gerichtstage gibt, sondern sie wollten auch eine sogenannte einstweilige Verfügung und das bedeutet, dass man bis zum Ende des Prozesses gewisse Dinge nicht sagen darf, sozusagen. Wird also vom Gericht in einem Schnellverfahren festgestellt, welche Sätze so offensichtlich falsch sind, dass man sie auch nicht sagen können soll. Und am Handelsgericht Wien, die Richterin, die jetzt diesen Hauptprozess führt, also dieselbe Richterin, hat tatsächlich bei dieser einstweiligen Verfügung geurteilt, in jedem Sinne, wie Spar das gefordert hat. Sie hat also tatsächlich in ihr Urteil hineingeschrieben, der Verein gegen Tierfabriken darf Spar in keiner Weise mehr mit Schweineleid in Verbindung bringen. Also darf zum Beispiel nicht sagen, der Spar verkauft das Fleisch von Vollspaltenschweinen und das ist Tierquälerei oder verkauft Tierquälereifleisch vom Vollspaltenboden oder dergleichen. Nichts mehr, was Spar und Schweineleid in irgendeiner Form in Verbindung bringt. Und noch dazu einen ganzen Haufen weiterer Sachen, zum Beispiel, dass man das persiflierte Logo nicht verwenden darf und Sätze nicht sagen, da spart euch das, spart euch die Vollspaltenboden-Tierquälerei, Spar verkauft Vollspaltenboden-Tierquälerei, all diese Dinge hat man nicht mehr sagen dürfen. Das wurde dann berufen zum Oberlandesgericht Wien und das hat das voll inhaltlich bestätigt, was ja wirklich erschütternd ist. Also ich weiß nicht, ob diese Richter und Richterinnen null Sensibilität gegenüber einer kritischen Zivilgesellschaft hat, aber was bitte kann jemand Kritisches noch über Spar sagen, wenn man so etwas nicht sagen darf? Ich meine, das hat ja zur Konsequenz, dass man kein einziges Produkt von Spar hernehmen kann, sich überlegen, wie das hergestellt wurde. Und dann darüber kritisch berichten. Das kann man nicht mehr dann, wenn so ein Urteil hält. Oberlandesgericht hat es jedenfalls voll bestätigt. 1,5 Jahre lang durfte der VGT Spar und Schweineleid nicht in Verbindung bringen. Und dann kam es zum obersten Gerichtshof und der hat das zum Glück umgedreht und hat also eigentlich den Großteil dieser Sätze dem VGT wieder erlaubt. Mit ein paar Ausnahmen, die ich jetzt allerdings nicht erwähnen kann, weil ich sie ja nicht mehr erwähnen darf. Also es gibt dann noch so 5 Sätze, die der VGT laut OGH nicht sagen darf, weil das im Rahmen dieses ersten kurzen Verfahrens nicht ausreichend bewiesen wurde. Aber wie gesagt, den Großteil hat der OGH plötzlich wieder erlaubt. Jetzt haben wir dann noch eine Klage zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte dagegen eingebracht, obwohl uns ja zum Großteil Recht gegeben wurde, weil wir 1,5 Jahre lang keine Kritik üben durften. Und da haben wir dann natürlich Schadenersatz verlangt. Und das Europäische Parlament hat so ein Slap-Gesetz erlassen, wo so ein Schadenersatz vorgesehen ist. Also wenn durch eine Slap-Klage die Arbeit einer NGO behindert wird, dann kann man dafür Schadenersatz fordern. Und das haben wir daher gemacht, aber wir müssen noch warten, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zu dieser Geschichte sagt. Jedenfalls hat nach diesem Beschluss des obersten Gerichtshofs das sogenannte Definitivverfahren begonnen, also die eigentliche Klage. Und da war jetzt der 3. Verhandlungstag. Es sind einige Zeugen und Zeuginnen, vor allem aus der Vorstandsetage und aus dem Nachhaltigkeitssektor oder wie auch immer das ist und aus der Presseabteilung von Spar einvernommen worden und heute dann auch noch ein Tierschützer und ein Vorstandsmitglied der Gesellschaft Zukunft Tierwohl, die sich eben um Gütesiegel kümmern. Ja, und heute wurde auch, also nicht heute, sondern beim letzten Verhandlungstag wurde auch ein Mensch einvernommen von der Schweinebörse, ein Geschäftsführer von dort, der also den Auftrag hatte sozusagen seitens Spar den Vollspaltenboden in den Himmel zu loben. Und diese Aussagen werden wir uns noch genauer anschauen. Für mich jetzt spannend ist, dass er ganz offen zugegeben hat, dass das Gesetz, das jetzt von der Regierung erlassen wurde, bezüglich Vollspaltenboden, den Vollspaltenboden für immer weiter erlaubt. Das hat also ganz klar gesagt, der Vollspaltenboden bleibt, obwohl das eben irgendwie da von der Regierung ständig irgendwie relativiert wird. Ja, ich habe zwei Personen hier bei mir, die in diesem Verfahren dabei waren, die Anna und den David. Der David war auch selber als Zeuge geladen, eben der Tierschützer, der einvernommen wurde. Und was mich jetzt wirklich interessieren würde, Anna, ist, wie du diesen Prozess erlebt hast. Du bist ja da, bist du zum ersten Mal bei so einem Prozess dabei gesessen,
ja,
oder?
Ja,
das und war. Und was war dein Eindruck?
Mhm. Genau, das war das erste Mal. Ich habe davon erfahren, dass es da eben, also ich war schon mal empört, als damals diese Klage von Spar eingereicht wurde und habe jetzt von diesem Prozesstag erfahren und habe mir gedacht, okay, wenn ich da mal zuhören darf, das würde ich mir einfach gerne anhören, also wie es so in unserer Demokratie abläuft. Und ich war gleich einmal am Anfang eigentlich sehr überrascht über den Tonfall der Richterin. Vor allem, mein Eindruck war einfach, dass halt dass sie gegenüber dem Verein gegen Tierfabriken irgendwie sehr missmutig gestimmt war und dass da der Tonfall sehr rau war und eigentlich ein bisschen genervt fast schon. Und auch im weiteren Verlauf kam mir die Richterin jetzt nicht so objektiv vor. Also auch die Fragen, die sie gestellt hat und die Rückfragen oder Detailfragen oder so, die waren ganz anders, was den einen Zeugen betroffen hat, der für den VGT gesprochen hat, als gegenüber dem anderen Zeugen, der eben für Spar gesprochen hat.
Was sagst du dazu, dass da jemand letztlich behauptet, der Vollspaltenboden ist überhaupt kein Tierleid, das ist wunderbar und Stroh ist eine große Gefahr für die Tiere, weil sie es ja einatmen können.
Ja, na, man kann doch nicht einen Vertreter der Schweineindustrie, der konventionellen Schweineindustrie fragen, ob der konventionelle Boden, der Vollspaltenboden, der Betonboden so schlecht sei. Das ist ja völlig logisch, dass der eben sich aussprechen wird für den Vollspaltenboden. Und das, was er über das Stroh erzählt hat, das fand ich sowieso einfach total absurd. Das habe ich noch nie gehört. Darf ich da ein bisschen von mir was erzählen?
Ich werde dann dich noch dann fragen. Ich würde dann gerne diese Aussagen von dem Herrn Dr. Johann Schlederer, dem Geschäftsführer der Schweinebörse, durchgehen. David, du bist ja selbst einvernommen worden. Was war dein Eindruck zu diesem Prozess gestern? Du hast ja als Zeuge bis jetzt überhaupt nicht dabei sein dürfen.
Genau, als Zeuge durfte ich also nicht dabei sein. Ich war dann, habe dann meine Aussage gemacht und also jetzt kann ich sozusagen bei den nächsten Verhandlungstagen schon dabei sein. Ja, ich wurde eben gefragt zu meiner Rolle, zu meinen Aufgaben, zu dem, was ich gemacht habe und habe erzählt, dass ich eben seit vielen Jahren, seit sehr, sehr vielen Jahren schon mit den verschiedenen Supermarkt- und Discountern in Kontakt bin und wollte damit einfach zeigen, dass ich sowohl einen sehr guten Überblick habe über das Handeln der verschiedenen Firmen. Und ich habe ja meine Kritik quasi rüberbringen wollen an Spar, dass da eben der Tierschutz nicht so das große Thema ist, sage ich mal. Ich meine, es ist klar, dass alle Supermarktketten sich bemühen, in der Öffentlichkeit eben positiv darzustellen, dass sie immer wieder Tierschutzinitiativen auch quasi präsentieren. Aber die Art der Intensität, der Umsetzung, der Menge macht es halt aus. Und natürlich auch.
Und wie hast du empfunden, dass die Richterin mit dir umgeht?
Ja, ich habe irgendwie nicht so, ich meine, ist halt schwierig. Man merkt es ein bisschen daran, eben, wie die Fragen gestellt werden, und dann merkt man es auch daran, wie die Fragen, die werden nicht eins zu eins protokolliert, sondern ich habe da eben einiges erzählt und sie hat mitgeschrieben offensichtlich und hat das dann selber sehr rasch in ihr Diktiergerät gesprochen. Da merkt man natürlich schon ein bisschen eine Tendenz, ob das, also wie das jetzt formuliert ist. Und ja, ich hatte nicht so das Gefühl, dass da so ein aufrichtiges Interesse war an meinem Eindruck. Und ich meine, ich muss sagen, ich habe wirklich sehr viel, sehr, sehr lange und sehr intensiv mit diesen Firmen Kontakt gehabt und ich kann sehr wohl vergleichen, eben auch die Firmen, wie die eben handeln, welches Engagement die haben, welche Beteiligten das sind, ob es eine Nachhaltigkeitsabteilung vielleicht schon gibt seit vielen Jahren oder erst seit kurzem. Also da gibt es schon einige Unterschiede zwischen Unternehmen.
Ja, diese Richterin hat ja diese absolut katastrophale einstweilige Verfügung erlassen. Also eine einstweilige Verfügung, die den VGD gezwungen hat, 1,5 Jahre lang gewisse Kritik oder überhaupt keine Kritik am Spar zu äußern. Und das, obwohl, also das eigentlich ist diese einstweilige Verfügung darüber hinausgegangen, was Spar überhaupt gefordert hat. Also das war irgendwie schon für mich sehr, sehr erschütternd. Wo auch noch ein bisschen rauskommt, dass sie nicht so ganz fair ist, ist, dass ich beim nächsten, also ich als Vertreter des beklagten Vereins, als dessen Obperson beim nächsten Verhandlungstag, den sie verkündet hat, nicht kann. Und ich konnte eigentlich auch diesen Verhandlungstag nicht, weil ich eine Sitzung der Bundestierversuchskommission hatte. Und die gute Richterin ignoriert das komplett. Das ist ihr komplett wurscht. Während wenn Spar sagt, ojö, da habe ich jetzt gerade Urlaub oder da habe ich einen Hochzeitstag, war mal, hat sie es gleich um 2 Monate verschoben. Also da war sie sehr, sehr aufmerksam, was Spar für Beschwerden hat, aber null nimmt sie das wahr oder hält das für relevant, wenn ich keine Zeit habe oder wenn eben die Vertretung vom VGD keine Zeit hat. Ja, das finde ich schon ein bisschen erschütternd, dass ein Handelsgericht sollte doch ein bisschen objektiver sein. Und auch, dass man natürlich jemanden von der Schweinebörse hört, das kann schon sein, aber dass man ihn dann als objektiven Experten einstuft, natürlich wissen wir das noch nicht, ob sie das tun wird, aber so wie sie reagiert hat, war mein Eindruck, dass sie sehr auf dieser Linie ist. Wir berichten heute und sprechen darüber, über unsere Eindrücke vom jetzt bereits 3. Verhandlungstag des sogenannten Definitivverfahrens von Spar gegen den VGD. Der Spar hat eine SLAP-Klage, eine Strategic Lawsuit Against Public Participation-Klage gegen den VGD eingebracht. Das sind Klagen, die Kritiker und Kritikerinnen mundtot machen sollen und sie vor allem beschäftigen, sie das Fürchten lehren, was die hohen Kosten betrifft, die solche Verfahren mit sich bringen. Sie stressen und sie immer wieder vor Gericht zerren, sodass sie nicht mehr so laut und so idealistisch Kritik äußern, sondern 3-mal sich überlegen, ob sie das riskieren sollen oder nicht. In einer ersten einstweiligen Verfügung hat Spar sogar erreicht, dass man Spar und Schweineleid in keinen Zusammenhang bringen darf. Also der VGD durfte 1,5 Jahre lang Spar und Schweineleid nicht in Zusammenhang bringen. Also zum Beispiel solche Sachen sagen wie Spar verkauft Vollspaltenboden, Tierquälerei oder dergleichen, durfte man nicht mehr sagen. Und das finde ich schon wirklich erschütternd, weil es, wenn man das genau nimmt, jede Kritik an Lebensmittelhändlern verhindert. Die Richterin hat ursprünglich, oder was der oberste Oberlandesgericht hat, hineingeschrieben, man kann Spar nicht das Tierleid vorwerfen, weil Spar ja gar keine Tiere hält. Und das finde ich wirklich, wirklich arg, weil wem kann ich vorwerfen, dass es Vollspaltenboden Schweineleid gibt? Der Politik, die das Gesetz erlaubt? Nein, weil die halten ja keine Tiere. Den Konsumenten und Konsumentinnen, die es kaufen? Nein, weil die halten ja keine Tiere. Dem Händler, dem Lebensmitteleinzelhändler, den Supermärkten? Nein, die halten keine Tiere. Der Gastronomie? Aber nein, die halten keine Tiere. Also ich kann es nur dem Landwirt und der Landwirtin vorwerfen, aber die sagen, sie machen es ja, weil es erlaubt ist und weil es die Konsumentinnen bzw. der Handel kauft. Also, es dreht sich im Kreis. Wenn man das ernst nimmt, kann man niemandem mehr irgendwas vorwerfen. Es gibt überhaupt keine Entwicklung im Tierschutz in der Gesellschaft. Ja, kommen wir jetzt zu der konkreten Aussage von Dr. Johann Schlehrer, der Geschäftsführer in dieser Schweinebörse ist. Er hat erzählt, dass die Schweinebörse 55% des heimischen Schlachtschweineaufkommens hat und sie liefern an Schlachthöfe und die Schlachthöfe verkaufen es dann an Spar. Sie haben 3 Erzeugergemeinschaften. Ja, und das zentrale Thema war, ist der Vorwurf, dass der VGD Spar vorwirft, dass sie eben Vollspaltenboden Tierquälerei verkaufen. Ist das sozusagen eine Lüge oder Falschaussage, weil der Vollspaltenboden gar keine Tierquälerei ist? Und da hat er gesagt, für Laien wirke der Vollspaltenboden unnatürlich, aber vor 50 Jahren hat es eine Strohhaltung gegeben, die war üblich und die wurde nicht als geeignet gesehen und so hat sich der Vollspaltenboden als erfolgreichstes System durchgesetzt, das es überall gibt, weil die Schweine das Stroh einatmen. Anna, du warst in dem Prozess, du bist dort gesessen und hast den gehört, du bist ja auch im Tierschutz engagiert, weißt daher etwas über Schweinehaltung, wie hast du diese Sätze aufgenommen?
Ja, Also ich habe mehrfach den Kopf geschüttelt oder mir an den Kopf gegriffen, weil ich mir gedacht habe, und ich wollte immer wieder, am liebsten wäre ich aufgestanden und hätte dazwischen gerufen oder hätte ihn korrigiert oder hätte gesagt, wollen Sie uns für blöd verkaufen oder so. Es waren zum Beispiel, seine Argumente waren, also da bin ich jetzt auch keine Expertin, was Studien betrifft, aber er hat zum Beispiel behauptet, dass Stroh so viel Staub produzieren würde, was die Schweine einatmen würden und auch die LandwirtInnen, und dadurch würden vermehrt Lungenentzündungen entstehen und andere Lungenerkrankungen. Also ich habe selber in meiner Familie und in meinem Freundeskreis Bäuerinnen und Bauern. Und ich habe in meinen Schulferien immer wieder mal auch in Pferdeställen oder so ausmisten geholfen und Stroh eingestreut. Das hat nie gestaubt. Also, dass da Staub entstanden wäre, das hätte ich nicht mitbekommen. Das habe ich vom Herrn Schlederer zum ersten Mal gehört. Und da fand ich das auch wirklich lächerlich, dieses Argument, auch mit den Lungenentzündungen. Eine Lungenentzündung, ich bin jetzt eben auch keine Medizinerin, aber soweit ich weiß, ist das eine bakterielle Angelegenheit und jetzt nicht durch Staub entstanden. Und es entstehen sicherlich viel mehr Lungenentzündungen auf Vollspaltenböden, wo die Schweine dicht aneinander gedrängt über diesen Ammoniakwolken stehen müssen und diese einatmen und ihre Schleimhäute aufgeätzt werden, als auf Stroh, wo vielleicht ein bisschen ein angenehmeres Klima herrscht, weil das Stroh ja zum Beispiel auch Feuchtigkeit gut aufnehmen kann und wieder abgeben kann und so das Raumklima auch ein bisschen regulieren kann. Also diese Behauptungen vom Herrn Schlederer halte ich jetzt einmal für absurd, aber ich würde das gern natürlich auch nachprüfen, ob es da auch wissenschaftliche Studien darüber gibt, zum Beispiel von der WetMed oder von der BOKU.
Hast du nicht deine Freundin oder Kollegin dazu befragt? Hast du sowas gesagt?
Naja, ich habe aus meiner Familie jemanden befragt und habe eben gefragt, genau, weil ich glaube, der Herr Schlederer hat eben auch gesagt, es gibt entstaubtes Stroh, das sei aber zu teuer. Das stimmt auch, und da habe ich dann eben daraufhin, also am Abend, eine Angehörige gefragt, ob sie damals denn, als ich immer wieder Stall ausmisten geholfen habe, ob sie da entstaubtes Stroh verwendet hätte, also weil ich so verwundert war über diese Aussage vom Herrn Schlederer, und sie hat eben gemeint, nein, das war ganz normales Stroh. Also es gibt verschiedene Stroharten, aber sie hat normales Stroh verwendet und entstaubtes Stroh sei einfach zu teuer. Also das verwenden nicht einmal Privatpersonen. Und also das ist eine absurde Behauptung vom Herrn Schlederer und auch absurde Forderung oder Schlussfolgerung, dass so eine Strohhaltung nur möglich wäre mit so einem teuren, entstaubten Stroh.
David, du lebst ja mit Schweinen zu Hause zusammen. Das ist auch vielleicht die Frage, ob die Stroh haben. Der Schlederer selbst hat gesagt, was man jetzt noch nachvollziehen kann, der Vollspaltenboden erleichtert die Arbeit, weil Kot und Urin flüssig sind durch die Spaltenrinnen. Und man kann das leicht entfernen, während das Stroh arbeitsaufwendiger ist. Aber er hat, wie gesagt, auch gemeint, dass das Stroh gesundheitsschädlich sei für die Schweine. Und er hat unter anderem neben der Strohlunge da, hat er angeführt, dass es Räudemilben und Würmer gibt und es viel schwieriger sei, solche Parasiten aus dem Stroh fernzuhalten als am Vollspaltenboden, und daher der Vollspaltenboden besser wäre für die Schweine, unter anderem auch deswegen, weil nach jedem Mastdurchgang mit einem Hochdruckreinigungsgerät gereinigt werden kann, und das sei daher deutlich besser für die Seuchenbekämpfung. Was sagst du jetzt dazu aus deiner eigenen Erfahrung?
Gut, ich habe zwei Schweine, die kann man wahrscheinlich nicht mit einer intensiven Haltung oder mit einer tiergerechten Haltung jetzt im größeren Rahmen vergleichen, aber die Argumente, sind so Argumente, die in den letzten, keine Ahnung, Monaten, Jahren, wenigen Jahren entstanden sind, sind so Verzweiflungsargumente quasi. Der Herr Schlederer selber hat ja interessanterweise schon vor vielen Jahren mitgearbeitet an einem Strohprogramm, also das heißt Gustino, da hat er selber Schweine auf Stroh gehalten. Ich habe ihn vor vielen, 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 vielen Jahren damals auch besucht und wir haben gemeinsam diese Betriebe angesehen. Damals hat er nicht argumentiert, dass das Stroh ein Problem wäre. Also das ist jetzt sozusagen, nachdem der Vollspaltenboden so unter Druck geraten ist und eben natürlich der Ruf nach Stroh für Schweine lauter wird. Plötzlich kommen solche abstrusen Vorurteile oder Argumente daher. Mich erinnert ja, also solche Schweinehaltungen sind ein bisschen so wie Tierversuchslaboratorien, wo man Tiere halt in sozusagen einer eigenen Welt halten möchte, weil die so gestresst sind, weil die Abwehrkräfte dieser Tiere so gering sind, wenn da irgendwas Natürliches daherkommt, dann erkranken die gleich. Deswegen versucht man das eben möglichst hygienisch sauber zu halten, anstatt dass die Schweine eben ein gesundes Abwehrsystem haben, wenn es da irgendwelche Krankheiten, Probleme geben sollte, dass sie sich eben körperlich selber wehren können. Also wenn die eingesperrt sind, ist die Überlegung, dann ist sozusagen alles unter Kontrolle. Es war einfach grausam zuzuhören, dem Herrn Schlederer. Die Richterin hat ihn ja wirklich so gefragt, ob es oder nein, er wurde gefragt, genau, seitens der Verteidigung quasi, ob eigentlich irgendein Problem sieht beim Vollspaltenboden, also irgendein ein Tierleid. Und er hat komplett naiverweise irgendwie so quasi sich da ein bisschen rausgewunden und gesagt, nein, eigentlich Vollspaltenboden ist eigentlich sozusagen eigentlich hier komplett super. Und vom Tierschutz her halt auch, also vom Arbeitsaufwand etc., ja, hat er sowieso, aber vom Tierschutz her ist eigentlich auch kein Problem.
Aber du hast doch Schweine auf Vollspaltenboden ja immer wieder erlebt, zumindest in Form von Filmen und so Material, das da gekommen ist. Es stimmt doch nicht, dass die keine Parasiten haben, oder?
Ja, man sieht, es gibt auch so medizinische Scheine also aus Schlachthöfen. In den Schlachthöfen wird ja jeder Schlachtkörper, alle toten Tiere, die aufgeschnitten sind, zerlegt, also geteilt sind, werden ja untersucht. Und natürlich gibt es da also massenhaft Spülwürmer, Lungenentzündungen etc., also erstaunlich viele Tiere, die Lungenentzündungen haben, auf Vollspaltenboden. Also natürlich ist das so. Also viele Krankheiten und diese sozusagen Teile, die da eben befallen sind, die werden halt einfach weggeschnitten und der Rest des Fleisches wird ganz normal verkauft. Also komplett absurd, das war natürlich auch, waren keine wissenschaftlichen oder keine, also ich weiß nicht, was er davon ernst gemeint hat, was er gesagt hat, und man darf ja vor Gericht eigentlich nicht lügen. Aber kommt man natürlich komplett absurd vor. Aber ich meine, der zentrale Punkt eben, der, es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, fürchterlich, einen Menschen wie ihn zu fragen, der ja im Dienste dieser industriellen Tierhaltung steht, diesen Menschen zu fragen, oder von dem hören, eine objektive Meinung hören zu wollen. Das geht natürlich nicht. Also deshalb, das ist natürlich offensichtliches Tierleid, dass er nicht sieht. Und er ist übrigens ja auch bekannt, man muss ja sagen, dass er sehr bekannt ist auch dafür, dass er sich gegen den Tierschutz stellt, gegen die Tierschutzforderungen immer gestellt hat, in Diskussionen etc. Habe ich ihn selber schon erlebt, wo er eben in vollen Seelen einfach gesagt hat, dass es ein Blödsinn ist, eben, dass wir eine Schweinindustrie brauchen, die groß und stark ist und dass dieser Vielefanz der alternativen Haltung gar nicht notwendig ist, weil den Schweinen geht es eh gut genug.
Ich würde eben auch noch gern da ein paar Punkte noch einwerfen. Ich habe mir heute die Website der Schweinebörse angeschaut und gleich auf der Hauptseite stehen die Preise für Ferkel, für ein Mastschwein, für ein, ich weiß nicht, ein Schwein, das eben kurz vor der Tötung steht und so weiter. Und da einfach möchte ich nochmal betonen, also wie kann das sein, dass eine Richterin jemanden, also einen Menschen, der ein Lebewesen, das atmet, das fühlt, das empfindet, so wie wir, als Ware, eindeutig als Ware gering schätzt. Also wie kann diese Richterin ihn da zum Tierwohl befragen? Erstens einmal das und zweitens, was mir dann halt noch aufgefallen ist, bezüglich unparteiisch sein oder objektiv und nicht objektiv sein. Beim David hat sie eben immer sehr genau nachgefragt, wenn er einen Eindruck geschildert hat, der so ein bisschen pauschal war, dann hat sie ganz genau nach den Details und nach den Zahlen und nach den Prozenten gefragt. Beim Herrn Schlederer, der zum Beispiel mal behauptet hat, dass da Lungenentzündungen vorkommen bei Schweinen, da hätte ich mir gewünscht, dass sie dann nachfragt, wie viele Schweine hat er da gesehen, wie viele Prozent oder was hat er da erlebt, wie oft ist das passiert? Das hat sie nicht nachgefragt. Sie hat das einfach eins zu eins übernommen und als sie das in ihr Diktiergerät gesprochen hat, da war es beim David auch immer wieder so, dass sie das immer in der, sozusagen in der indirekten Rede, im Konjunktiv wiederholt hat und in ihr Diktiergerät gesprochen hat.
Es sei so und so.
Es sei so und er habe und sie hätten und sie würden. Und beim Schlederer hat sie immer gesagt, es ist so und die Schweine haben und bekommen und so weiter. Also sie hat das eins zu eins übernommen, als seien das wirklich wissenschaftliche Fakten über Tierwohl aus dem Munde von einem Menschen, der der Tiere einfach degradiert zu Objekten.
Ja, es ist ja erstaunlich, dass er auch noch behauptet hat, dass eben der Vollspaltenboden zur Seuchenbekämpfung besser ist. Dabei wissen wir, dass aus so intensiven Tierhaltungen mit diesem wahnsinnig wenig Platz, wo sich Kot und Urin stauen, wo diese Tiere so eng zusammen sind, alle gleich alt, alle gleiche Rasse, dass das der größte Herd ist für Seuchen und für Krankheitskeime, die dann letztlich auch natürlich am Menschen überspringen können, aber dass das sozusagen unmittelbar das Schlimmste ist, was Seuchen betrifft, und für ihn ist das das Beste. Er hat dann noch dazu gesagt, Stroh könnte ja auch Pilze aus dem Feld in den so hygienisch sauberen Schweinestall, der voller Kacke und Pisse ist, hineinbringen, und natürlich könnte es sein, dass die Krankheitserreger von der afrikanischen Schweinepest hineingetragen werden. Das waren also alles Punkte, wo er gemeint hat, wo das Stroh eindeutig nachteilig ist. Und er hat gesagt, der Genuss des Fleisches sei vollkommen egal, ob das jetzt von einem Strohschwein oder einem Vollspaltenbodenschwein kommt. Man würde den Unterschied überhaupt nicht schmecken. Abgesehen davon hat er gesagt, er selber stammt aus einer Landwirtschaft, wo Rinder gehalten wurden auf Vollspaltenboden, und er findet den Vollspaltenboden vollkommen normal. Er kann sich eigentlich nicht erklären, warum er da dagegen ist. Auf die Frage, warum der Staat zumindest den sogenannten unstrukturierten Vollspaltenboden verbietet, den strukturierten ja weiter erlaubt, aber zumindest den abändert, hat er gesagt, das ist nur eine Erzählung. Er hat gemeint, das sei nur eine Behauptung, das hat keine Basis in Fakten. Die Tierschutzorganisationen in Österreich seien im internationalen Vergleich da viel lauter und würden diesen Vollspaltenboden schlecht machen, obwohl er gar nicht schlecht ist. David, was hast du dir dabei gedacht, wie du das gehört hast, falls du dich erinnerst, dass er eigentlich gesagt hat, der Verein gegen Tierfabriken oder die Tierschutzorganisationen erfinden das eigentlich nur, dass der Vollspaltenboden schlecht ist, und machen daraus irgendeine Erzählung, beeinflussen dann völlig unfairerweise die Politik, die dann tatsächlich diesen Vollspaltenboden verbietet, ohne irgendeinen Grund.
Ja, das habe ich sehr spannend gefunden, immer auf die Frage, naja, wenn sozusagen der Vollspaltenboden eh so toll wäre, warum wird er dann verboten, war eben die Antwort, weil der Tierschutz in Österreich so stark ist. Also nicht, weil die Argumente einfach so gut sind und schlüssig sind und klar sind und logisch sind, sondern weil eben der Tierschutz quasi so stark ist. Also da muss man schon den Kopf schütteln. Eine Szene ist mir auch noch sehr in Erinnerung. Es ging ums Schwänze abschneiden, um dieses Schwanzkopieren, das ja im Vollspaltenboden ja zu 100% wahrscheinlich, würde ich behaupten, gemacht wird. Und da hat er dann gesagt, war dann irgendwie die Frage, ob das bei Schweinen auf Stroh eben auch vorkommt. Dann hat er gesagt, ja, das hat er schon mal gesehen bei einem Betrieb mit Stroh. Also einerseits sind ja in den Vollspaltenbodenbetrieben die Schwänze abgeschnitten und trotzdem kommt es zum Schwanzbeißen. Und andererseits bei den Strohbetrieben sind eben die Schwänze ganz. Und andererseits eben hat er gemeint, er hat es schon mal gesehen. Also das natürlich kann sowas da auch mal vorkommen, aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass es bei Strohbetrieben praktisch nie vorkommt. Und wenn die Bedingungen irgendwie aus irgendwelchen Gründen halt, wenn da irgendein Stress drinnen ist, warum auch immer, Futter, Wetter, was auch immer, dann kann es auch. Aber es wurde immer versucht, halt runterzuspielen und irgendwie, ja. Und das ist, mich hat das sehr erstaunt, weil ich dachte, bei dem Prozess geht es eben darum, quasi, ob man den, wenn man Spar irgendwie ungerecht behandelt oder so. Ich dachte, es wäre klar, dass Vollspaltenbodenhaltung, intensive Haltung für die Tiere schlecht ist, aber dass man in so einem Prozess etwas, was eigentlich allen Leuten einleuchtet und was komplett klar ist, dass man das in Frage stellt, hat mich schon sehr verwundert.
Ja, er hat auch gesagt, man erkennt daran, dass die Schweine den Vollspaltenboden lieben, dass sie in einem Teilspaltenboden wohl so eine Hälfte des Bereichs Spalten sind und die andere Hälfte Stroh, dass sie dann oft auf den Spalten liegen, wenn es viel zu heiß ist. Und da sagt er, also das wundert man sich doch als Mensch, wenn man denkt, sich die liegen ja hart, aber offensichtlich macht es ihnen nichts. Dass er nicht dran denkt, dass die nicht schwitzen können und dass sie die Hitze praktisch nicht mehr aushalten und dass dann wenigstens irgendeine Form von Kühlung, ihr eigener Kot und ihr Urin ist und über dem sie da liegen müssen, an das denkt er gar nicht, statt dass er sagt, wir quälen die Schweine jetzt umso mehr, weil wir jetzt überhaupt nicht die kühl halten. Schweine haben eine Wohlfühltemperatur von 15 Grad und liegen da in diesen Vollspaltenbetrieben mit 25, 30 Grad und sind ganz verzweifelt, um in irgendeiner Form eine Kühlung zu bekommen. Und dann legen sie sich ab und zu in den seltenen Zeiten, wenn es wirklich besonders heiß ist, vor lauter Verzweiflung auf den Vollspaltenboden. Für ihn ist das ein Beweis, dass sie den Vollspaltenboden eh lieben und das Stroh nicht wollen. Ich meine, ich glaube, das war die Jungbauernschaft aus Oberösterreich oder so ähnlich, hat auch so ein Foto verbreitet, wo sie eben auf den Spalten liegen, obwohl daneben Stroh ist, und wollten damit sagen, denen geht es ja auf den Spalten viel besser. Wenn sie die Wahl haben, gehen sie auf die Spalten. Dabei könnte man das ganz leicht beantworten. Gib ihnen doch die Wahl. Mach halbe halbe, Teilspaltenboden, da Spalten, da Stroh, und sie sollen dort liegen, wo sie wollen, nicht? Weil dann braucht man es gar nicht diskutieren, wo sie lieber liegen, das können sie dann individuell und zu jedem Zeitpunkt, bei jedem Temperaturverhalten da selber entscheiden. Und das wäre doch das Beste, aber nein, sie müssen am Vollspaltenboden sein.
Darf ich da auch noch was dazu sagen, die ZuhörerInnen wahrscheinlich jetzt immer nur dieses Bild von einer idealen oder vielleicht nicht idealen Schweinehaltung vor Augen haben, aber wirklich ideal sehe ich das immer wieder auf Lebenshöfen. Also ich kenne zumindest zwei Lebenshöfe, das sind Gnadenhöfe, hat man früher gesagt, auf denen Schweine glücklich leben dürfen. Und die sind immer im Freien, also die sind auf einer Wiese, und im Sommer natürlich, wenn es sehr heiß ist, dann gehen sie in ein Waldstück oder sie legen sich in eine Schlammsohle oder so. Das ist doch das Ideal für Schweine. Und die Schweine sind ja auch super reinlich, also sie haben natürlich auch Unterstände mit Stroheinstreu, da koten sie aber nicht hin oder urinieren hin, sondern sie haben ihre eigenen Plätze und da ist eigentlich kaum Arbeit. Also für mich wäre eigentlich das Ideal eine Schweinehaltung in der Freilandhaltung, aber das ist halt in Österreich leider nicht erlaubt. Aber das würde halt dann auch das Argument der Bauernschaft wegnehmen, dass einfach eine Strohhaltung so viel Arbeit sei. Aber ich möchte nochmal betonen, um das wirklich, weil im Bewusstsein der meisten Menschen ist das einfach nicht drinnen. Schweine sind eben Lebewesen, also sie haben Füße, wenn ich mir die Füße anschaue von Schweinen, das sind ja eben diese Klauen, also diese Zehen, und dazwischen ist eine ganz weiche Haut und ein ganz weiches Gewebe. Und dann, das ist ideal, diese Füße sind ideal für einen weichen Erdboden und einen weichen Waldboden. Und jetzt müssen die Schweine mit diesen weichen Füßchen auf diesem harten Betonboden stehen, ihr Leben lang, also solange sie halt in dieser grausamen Haltung gehalten werden.
Und mit scharfkantigen Spalten, und weil 25% haben eingeschnittene Klauen,
ja,
durch diesen Boden.
Und diese Verwundungen, also wenn der Herr Schlederer auch gesagt hat, er kann sich nicht in ein Schwein hineinversetzen, aber ich meine, die Verwundungen, die da muss man doch nicht, da kann man einfach nicht mehr behaupten, das tut den Schweinen nicht weh.
Ja. Ich wollte nur kurz sagen, Freilandhaltung ist natürlich schon grundsätzlich erlaubt, aber unter sehr hohen Auflagen. Es sind 14 Schweine pro Hektar erlaubt. Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierig einzuhaltende Geschichte, weil sie eben so den Boden umwühlen und auch potenziell das Wasser verschmutzen. Aber es gibt eben diese Haltung der Hubmanns von Schweinen im Acker, im Zelt mit einer Wechselweide und einer Strohmatte. Und das ging natürlich schon, wenn nicht der Bauernbund und die Landwirtschaftskammern und die Behörden es torpedieren, wo sie können, um diese so simple Alternativhaltung, die dem Herrn Schlederer nämlich alle Argumente aus der Hand nimmt, zu erlauben. Weil er sagt, das große Problem ist ja die großen Investitionen und wie viel das kostet alles, und es ist entsetzlich. Er behauptet ja, das kostet alles irrsinnig viel mehr, wenn man also den Schweinen da Stroh gibt. Und jetzt hört man von den Hubmanns, dass das überhaupt nicht so schlimm ist. Erstens einmal Investition fast null, weil man muss nur ein Zelt und einen Acker haben und zweitens und ein bisschen Stroh. Und das Zweite ist, dass sie eben im Management, im täglichen Umgang mit den Tieren nicht besonders viel mehr Aufwand haben. Zwar schon auch, aber nicht besonders viel mehr. Es wurde ja später dann in diesem Verfahren der also ein Vorstandsmitglied und sehr lange Zeit Geschäftsführer von Gesellschaft Zukunft Tierwohl, die Gütesiegel vergibt, einvernommen, und der hat gesagt, dass diese Strohhaltung TW 100, also mit doppeltem Platz und einem tief eingestreuten Liegebereich, dass die maximal 2 bis 3 Euro mehr pro Kilogramm kostet. Und jetzt haben wir gehört, das sind so 10, 11 Euro, die so ein Kilogramm Schweinefleisch am Vollspaltenboden ausmacht, sind also dann 12, 13 Kilo Euro pro Kilo, wenn es um eine Strohhaltung geht. Und wegen diesen 2, 3 Euro wollen wir wirklich den Schweinen das Leben derartig zur Hölle machen, muss ich schon mich fragen. Was mir jetzt auch zur Richterin eingefallen ist noch, der Herr Schledra hat ja auf die Frage, warum da routinemäßig Schwanz kopiert wird, obwohl das eigentlich verboten ist, behauptet, es gäbe eine Ausnahme, die es natürlich gesetzlich überhaupt nicht gibt. Und dann hat er gesagt, es gibt dieses eben multifaktoriell, warum es zum Schwanzkopieren kommt. Er wollte halt davon ablenken, dass das natürlich praktisch genau am Vollspaltenboden liegt. Und hat dann aufgezählt und unter anderem die Bodenbeschaffenheit. Und die Richterin hat im Protokollieren die Bodenbeschaffenheit weggelassen. Dabei geht es natürlich gerade beim Vollspaltenboden um die Bodenbeschaffenheit. Und ich musste das dann reklamieren. Ich musste sagen, Bodenbeschaffenheit hat er auch gesagt, und dann hat sie das aufgenommen. Da merkt man halt schon, bei dieser Art zu protokollieren, dass sie halt ihre subjektive Eindrücke da hineingibt, weil sie sie in eigenen Worten macht. Und dann fehlen natürlich solche Dinge, die sie de facto nicht hören will, wenn sie den VGD verurteilen will. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass der VGD dann dem Herrn Schledra diese eine große Studie, das war eine Dissertation aus dem Jahr 2015 der WETT-Uni München, vorgelegt hat, wo eine Dissertantin fast 1000 Schweine untersucht hat, die in 4 Schlachthöfen in Süddeutschland vom Vollspaltenboden geschlachtet worden sind und von der Vollspaltenbodenhaltung. Und da hat sie gefunden, dass 92% davon also schmerzhaft entzündete Gelenke haben. Da hat dann der Anwalt, also diese 2 Anwälte dem Spar, haben dann eingeworfen, falsche Vorhaltung, es sind 91,7% und nicht 92%, muss ich also lachen, dass das wirklich sie wollten natürlich den ganzen Redefluss stören und irgendwie da einschreiben. Ich halte das übrigens für mega unmoralisch, was die beiden machen, weil sie kriegen viel Geld dafür, um ganz gezielt Tierschutzkritik an einer fürchterlichen Tierhaltung zu verhindern, und dafür sozusagen dieses Geld zu nehmen, ist ekelhaft. Schledra hat dazu gesagt, ja, früher gab es dieses Problem, weil er gehört hat, dass das im Jahr 2015 war, diese Untersuchung, heute gibt es das nicht mehr, dabei gibt es natürlich Untersuchungen ständig. Und das ist kein Thema, das sich geändert hat, weil sich der Vollspaltenboden auch überhaupt nicht geändert hat. Naja, unterm Strich hat man das Gefühl, dass die Richterin versuchen wird, aber wir werden sehen, ob das so ist, dieses Statement von Herrn Schledra dazu zu verwenden, allen Ernstes zu sagen, der VGD darf den Spar nicht für Tierquälerei am Vollspaltenboden kritisieren, weil der Vollspaltenboden keine Tierquälerei ist. Wie würdest du reagieren, Anna, wenn das wirklich so im Urteil steht?
Ja, ich wäre wirklich aus allen Wolken, ich wäre empört, ich weiß nicht, was ich machen würde. Also ich bin ja jetzt schon einfach so empört und bringe das nicht aus meinem Kopf und zerbreche mir auch die ganze Zeit den Kopf darüber, wie ich solche Menschen in einem vernünftigen Gespräch zu mehr Bewusstsein bringen könnte. Also ich möchte auch nochmal eine Situation von der Verhandlung aufgreifen. Da hat der David davon erzählt, dass er jemanden vom Vorstand vom Spar dazu gebracht hat, sich die eigenen Betriebe, also die halt eben, nicht die eigenen Betriebe, aber einfach die Schweinebetriebe, die den Spar mit Fleisch beliefern, anzuschauen. Also David hat gesagt, schauen Sie sich doch selber die Betriebe an, wenn Sie uns nicht glauben, wenn Sie meinen, das sei eh alles in Ordnung. Und das hat dieser Mensch gemacht, und die Rückmeldung war, er war wirklich entsetzt über die Zustände in der normalen, konventionellen Schweinehaltung. Und die Richterin hat das nicht gleich verstanden. Also, weil sie, denke ich, ist mein Eindruck, weil sie hat dann, glaube ich, wieder gedacht, dass das wieder so Ausreißer waren oder so Skandalbetriebe und hat dann so eine Frage gestellt, so sinngemäß, ob diese Betriebe jetzt, also ob es da andere Betriebe gibt oder ob eben die Verträge mit diesen Betrieben gestrichen wurden oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut.
Das Lustige war ja genau, das war 2008, wo ich dieses Gespräch hatte, und die Vollspaltenbodenhaltung hat sich ja nicht verändert. Das schaut ja gleich aus damals wie heute. Und eben der Herr Schlederer, von dem wir jetzt sehr viel gesprochen haben, der hat ja dieses Vorstandsmitglied der Firma Spar eben zu den Betrieben geführt. Das heißt, der Schlederer hat natürlich nicht die grauslichsten Betriebe ausgesucht, sondern wahrscheinlich die schöneren Betriebe.
Und sie werden vorher gereinigt haben und die kranken Tiere entfernt.
Genau, die wussten natürlich, dass sie kommen. Genau. Und trotzdem es war eine relativ große Delegation, wo wir vom VGT dann eben oder von Tierschützern dann nach Salzburg gefahren sind, in die Zentrale, und er hat uns dann dort einfach ganz frei gesagt, er hat sich das angeschaut und er war erschüttert. Er war erschüttert über die Tierhaltung, wie das ausschaut. Und er hat, also es war wunderschön zu hören von ihm, dass er einfach unsere Meinung teilt und dass er das auch grausam findet. Und meine naive Hoffnung war, okay, jetzt geht Spar einen Knopf auf und jetzt werden sie sich eben ordentlich bemühen, da was zu machen. Aber die Realität war natürlich dann eine andere, oder vielleicht hat es natürlich schon Bestrebungen gegeben, was besser zu machen, aber nicht in einem Umfang, wo ich mir das erhofft hätte. Ich muss auch noch sagen, dass die Pressesprecherin der Firma Spar, mit der ich ja über viele Jahre in Kontakt war, auch nie einen Zweifel daran gelassen hat, dass sie unser Anliegen nach mehr Tierwohl quasi unterstützt. Also es war nie das Argument, aber den Schweinen geht es doch eh gut. Also auf diesem Niveau war es nie. Das ist halt jetzt plötzlich entstanden im Rahmen dieses Prozesses.
Was sagst du dazu, wenn tatsächlich ein Urteil kommt, in dem steht, man darf den Vollspaltenboden nicht mehr Tierquälerei nennen und man darf damit dem Lebensmitteleinzelhandel oder Spar nicht vorhalten, dass sie Tierquälerei unterstützen, wenn sie so ein Fleisch verkaufen?
Also ich kann mir schwer vorstellen, dass es zu so etwas kommt, weil ich meine, es gibt ja Wissenschaft, es gibt Studien, es gibt Expertinnen, die ja das genau das bestätigen. Also gehen wir mir ziemlich absurd vor und gibt es natürlich dann eine Berufung dagegen. Also ich weiß, dass dieser Prozess noch einige Zeit dauern wird. Es gibt ja noch viele Zeugen und Zeuginnen, auch der Gegenseite habe ich jetzt mitbekommen. Also weiß ich, ich schätze mal, es dauert mindestens noch eineinhalb Jahre oder so. Wir werden auf jeden Fall jetzt wieder vermehrt auf die Problematik hinweisen. Wir werden Demonstrationen machen, wir werden Informationen verbreiten und Spar einfach vielleicht, weiß ich nicht, zu einer Bewusstseinsänderung wieder bringen. Interessanterweise sie haben ja immer wieder Veröffentlichungen, wo sie eben auf mehr Tierwohl hinweisen. Also ich verstehe nicht diese seltsame Kritik quasi an artgemäßer Tierhaltung, das passt überhaupt nicht zusammen zum allgemeinen Wissensstand einfach in unserer Gesellschaft, dass natürlich Vollspaltenboden schlecht ist und natürlich Strohhaltungen besser sind. Also das ist halt eine sehr seltsame rechtliche Desinformations.
Ja, ich glaube auch, das hängt irgendwie mit dem Urteil des obersten Gerichtshofs zusammen, weil der hat nämlich gesagt, wir dürfen diese Kritik bringen, weil es eine Art Werturteil ist. Der hat gesagt, man darf sowas sagen, Vollspaltenboden, Tierquälerei und so. Und jetzt wollen sie das aushebeln, das Wort Werturteil, und wollen sagen, da geht es um Fakten. Und das Faktum ist, dass das keine Tierquälerei ist. Das ist eine Hoffnung, die sie haben, um dieses Urteil des UGH auszuhebeln. Weil man könnte ja sagen, das Urteil des UGH, was die einstweilige Verfügung betrifft, biegt, das ist das Höchstgericht. Das muss man einhalten, nicht? Und das wollen sie zum Gehen, indem sie dem die Basis nehmen und sagen, das ist kein Werturteil, sondern das ist ein Urteil über Fakten, und daher ist es der Einschätzung, ob es wahr oder falsch ist, zugänglich, und dann muss es eben wahr sein, wenn man es behauptet. Das sind halt wirklich so Taktiken, die erschüttern. Wir haben das auch bei den Viehackerklagen erlebt. Da ging es zum Beispiel darum, ob ein Tier, das also da verwendet wurde, mehr oder weniger ernährt ist oder ob es unter Hitze leidet und so. Und da hat das Gericht, nämlich dasselbe Handelsgericht unter einer anderen Richterin, hat da eine Amtsärztin befragt. Und die Amtsärzteschaft sind ja oft unter der Kritik des Tierschutzes, nicht, dass man sagt, die kontrollieren nicht gescheit oder die vollziehen das Gesetz nicht oder das Gesetz ist schlecht. Und die fühlt sich natürlich berufen zu sagen, nein, ist alles bestens. Und die hat dann vor Gericht gesagt, die leiden gar nicht unter der Hitze. Und das hat das Gericht voll ins Urteil übernommen. Wenn es die Amtsärztin sagt, das ist die objektive, unabhängige Expertin, dann ist das so. Und man konnte gar keine Gegenzeugen und Gegenexperten aufrufen. Und das war ja bei diesem Sparverfahren ein bisschen jetzt auch, weil der Zeuge, der Geschäftsführer und also ehemalige Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der Gesellschaft Zukunft Tierwohl, wurde auch befragt, was haltet er vom Vollspaltenboden. Und da haben sie gleich geschrien, er darf dazu nichts sagen, weil dazu ist er hier nicht geladen und er ist ja kein so ein Experte, der dazu was sagen kann. Er hat dann schnell noch den Satz untergebracht, Schweine sind ja Nasentiere, die eben von, also denen ganz wichtig ist, wie sie riechen und was sie riechen und dass das für ihre Lebensqualität ganz zentral ist und die werden gezwungen, 20, 30 Zentimeter über ihrem Kot- und Urinsee von all diesen Artgenossen und Artgenossinnen zu leben und ständig dieses Ammoniak einzuatmen. Und das ist eine Tierquälerei, Punkt. So hat er es gesagt. Und das hat er gerade noch diesen Satz untergebracht, aber sonst durfte er dazu nichts sagen.
Ja, dann, wenn wir nicht mehr Tierquälerei sagen dürfen, dann versuchen wir es halt auch konkret zu formulieren mit Schmerzen, mit Stresshormonen oder Cortisolspiegel oder so. Das lässt sich ja alles mittlerweile auch schon messen, oder nicht? Dann ist es keine Wert, wie hast du gesagt, wie heißt
das? Na, zwischen den Fakten oder ja, einer Wertung. Aber ich meine, wir sind überzeugt, dass das eine Wertung ist, die wir treffen dürfen. Man muss als Tierschutzorganisation Tierquälerei benennen dürfen, ohne dass man deswegen klagbar ist. Und eigentlich gibt es auch Präzedenzurteile auf dieser Ebene. Also es gab eine Reihe von Versuchen der Tierindustrie, das Urteil, Werturteil, dass etwas eine Tierquälerei ist, aufzunehmen. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Prozess, der an der Wettuni gelaufen ist. Da habe ich einen Experimentator kritisiert, dass er an Buten Tierversuche macht und dass das Tierquälerei sei. Und das Gericht, auch das wieder das Handelsgericht Wien, hat ihn befragt und er hat gesagt, das ist keine Tierquälerei. Daraufhin hat sie in ihr Urteil reingeschrieben, das ist keine Tierquälerei, sagt der Experte, der selber die Tierversuche macht. Aber in der Instanz ist das aufgehoben worden und dann wurde gesagt, wir dürfen jetzt das wieder Tierquälerei nennen. Also es ist ein ewiger Streit hin und her, wie das da läuft. Wir haben jetzt nur noch eine Minute, dann möchtest du kurz, Anna, kurz sagen, was du von diesem Prozess hältst und wie du glaubst, wie das endet.
Ja, also wie gesagt, ich war empört, aber trotzdem, ich versuche positiv zu bleiben und ich wünsche mir, dass ein Wunder geschieht und die Richterin sich mal in irgendeinem Moment ihres Lebens hinsetzt, die Augen schließt, sie sich kurz in ein Schwein hineinversetzt und es ihr dann einfährt und ihr bewusst wird, was da eigentlich abgeht und es ihr die Augen öffnet und sie wirklich ein gutes Urteil fällt zugunsten des Vereins gegen Tierfabriken.
David, magst du noch einen letzten Eindruck schildern?
Ja, ich wünsche mir, dass die Öffentlichkeit irgendwie die Sparkunden und Kundinnen davon noch mehr mitbekommen und eigentlich dann empört sind darüber, wie Spar handelt und Spar vielleicht dann auch das Einsehen hat, dass der Weg, den sie da eingeschlagen haben, einfach der falsche ist.
Mir kommt vor, diese Strategie, alle halben Jahre einen Verhandlungstag zu haben, ist auch ein bisschen, das hebt ein bisschen das öffentliche Interesse, hebelt das aus. Weil wie kann man ein Interesse haben, über 4 Jahre diesen Prozess zu verfolgen? Der Klang von Falter war ja uraufgebracht, aber wie soll man dieses Aufgebrachtsein über 3-4 Jahre hinweg aufrechterhalten. Also, oder man müsste alle 6 Monate wieder aufwachen. Also entsetzlich. Gut, vielen Dank für eure Beiträge zu diesem schrecklichen Prozess. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.
Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
auf Radio Orange 94,0.